Ich darf heute Gottes Wort mit euch teilen und ich bin schon neugierig drauf, ob es irgendwann einmal eine Reaktion drauf geben wird. Ja, es ist immer, man bereitet sich vor, man macht sich Gedanken und man hat in Wirklichkeit keine Ahnung, was Gott im Hintergrund tut, welche Herzen vorbereitet sind und was daraus wird. Und ich möchte mit einer Frage anfangen nach eurem Hobby. Ich denke, jeder hat ein Hobby. Manche sind sogar vielleicht so glücklich, dass ihr Hobby ihr Beruf geworden ist oder umgekehrt, der Beruf irgendwann zum Hobby geworden ist. Beides sind gute Dinge. Und wir wissen ja alle, dass ein gutes Werkzeug wichtig ist. Und wenn man ein neues Hobby anfängt, dann fängt man an vielleicht so behelfsmäßig und dann wird da ein bisschen investiert und dort ein bisschen investiert. Es wird immer besseres Material beschafft. Und wenn ich jetzt an die Küche denke, ein scharfes Messer ist natürlich um vieles besser als ein stumpfes Messer, wenn ich einen Tomatensalat schnipseln möchte. Oder ein Fahrrad mit prall gefüllten Reifen rollt besser, weiter, schneller, wie eins, das einen Patschen hat. Und eine scharfe Axt ist auch wesentlich besser, um Brennholz zu machen, als wie irgendein stumpfes Stück Eisen. Und jetzt stellt euch einmal vor, ihr müsst eure heutige Arbeit mit einem Computer aus dem Jahr 1980 machen. Ich glaube, es wird jeder einfach nur verzweifeln. Allein nicht das Hochfahren wird so lange dauern, dass man es fast nicht erwarten würde. Und dort, wo Geld keine Rolle spielt, da wird auch unglaublich hochgerüstet und investiert. In der Formel 1 werden jährlich Millionen Euro ausgeben, um ein paar Hundertstel aus dem Auto rauszuquetschen. Und es wird gekämpft auf höchstem Niveau, nicht nur finanziell. Die Leute, die dort sind, haben normalerweise so einen Einsatz, da gibt es keinen Urlaub, da gibt es einfach nur Vollgas, und zwar bis zum letzten Rennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und noch extremer ist in der Rüstungsindustrie. Jeder Staat gibt unglaubliche Mengen vom Volk erwirtschaftetes Geld aus, um in die Rüstung zu investieren. Die einen machen immer bessere Raketen, schnellere Raketen, größere Bomben und gleichzeitig wird dann immer ausgetüftelteren Abwehrsystemen entwickelt. Das heißt, das Ganze geht einfach immer nur ein Niveau höher. Und die Liste könnte man jetzt beliebig fortsetzen, aber ich denke, es hat jeder verstanden, worauf ich hinaus möchte. Und die entscheidende Frage für uns heute in dem Kontext ist, warum sollte das in unserem geistlichen Leben anders sein? Wieso sollten wir uns da mit einem schlechten Material, mit einem schlechten Werkzeug zufrieden geben und nicht auch hochrüsten? Und Jesus sagt, wir sollen täglich unser Kreuz auf uns nehmen. Und oft hat man schwierige Kämpfe, harte Zeiten, die richtig an die Substanz gehen. Und es wäre doch ein echter Vorteil, wenn wir da gut ausgerüstet werden, um dem entgegenzustehen. Und die Herausforderungen auch gut meistern zu können. Und die gute Nachricht, und darum soll es heute gehen, ist, Gott bietet uns eine komplette Ausrüstung an. Mit allen Feinheiten. Und über diese Ausrüstung möchte ich heute sprechen. Und die meisten werden wissen, worum es gehen wird. Und zwar Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 20. Und ich möchte den Text als erstes einfach mal als Ganzes durchlesen. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das war nur mal die Einleitung. Das war nur mal, um uns klar und bewusst zu machen, wer ist denn unser Gegenüber? Worum geht's? Und mir ist gerade jetzt vorher in der Vorbereitung nochmal so bewusst worden, es sind die listigen Kunstgriffe des Teufels. Wir müssen nicht meinen, dass das ein fairer Kampf ist. Ja. Er versucht uns zu betrügen, wo es nur geht. Und dessen müssen wir uns auch bewusst sein. Aber wir sind ja gut gerüstet und Gott ist auf unserer Seite. Oder wir auf Gottes Seite. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das gute Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Ja, und ich möchte mit einem Gebet beginnen. Herr, und ich möchte einfach bitten, dass du mächtig wirkst, Herr, dass dein Wort ausgeht und dort, wozu du es gesandt hast, Herr, dass es Herzen berührt und verändert, dass wir deine Wahrheit aufnehmen und dass es unsere Leben verändert und mächtig wirkt, Herr. Amen. Ja, und ich möchte diese verschiedenen Elemente der Waffenrüstung, die da aufgezählt worden sind, auch der Reihe nach durchgehen und vorher vielleicht einmal auch die Frage in die Runde stellen, was ist deine Lieblingswaffe? Ich denke, jeder hat so sein Lieblingswerkzeug, warum nicht auch eine Lieblingswaffe? Ja, das Schwert, der Gürtel, die Stiefel, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte. Die Frage ist, was bedeuten die verschiedenen Elemente und wie werden sie richtig angewendet? Und in der Bibel gibt es etliche Beispiele und Vorbilder dazu und darauf möchte ich auch eingehen. Und es gibt auf jeden Fall unglaublich viele Fragen zu dem Thema und ich werde sicher nicht in der Lage sein, in der nächsten halben Stunde alle Fragen aufzugreifen, geschweige denn zu beantworten. Aber ich hoffe, dass für jeden ein bisschen was dabei ist, das man mitnehmen kann. Als ersten Punkt, die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Über die Wahrheit wird ja viel philosophiert und die Frage nach der Wahrheit ist nichts Neues in der Geschichte. Und eine Textpassage kennen wir auch aus der Bibel und das ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 18, die Verse 37 und 38, wo Pilatus im Gespräch mit Jesus ist. Und er fragt Jesus, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Und die Wahrheit oder der Begriff der Wahrheit wird ja auch oft missbraucht. Und in Johannes 8, spricht Jesus auch davon, dass Wahrheit frei macht. Und zwar in 8, 31, 32 spricht Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, den Kontext da zu sehen. Jesus sagt das nicht zu irgendjemand, sondern an die Jünger, die an ihn glaubten. Also das sind Menschen, die Jesus geglaubt haben. Ich glaube, zu denen zählen wir uns ja auch. Das heißt, da macht uns die Wahrheit frei. Aber wenn man das übersieht oder vielleicht nicht bewusst hat, dann können ja ganz schnell ganz komische Sätze entstehen. Und wie wir sie ja auch aus der Geschichte kennen. Ja, im Rahmen vom Zweiten Weltkrieg hat es ja diesen berühmten Spruch gegeben, Arbeit macht frei. Was für eine Lüge, was für eine Verdrehung, ein listiger Angriff des Teufels würde das jetzt bezeichnen. Und aus der jüngeren Vergangenheit kennen wir ja ähnliche Sprüche. Und es geht dabei aber nicht um die physische Freiheit. Wenn wir zum Beispiel an die Apostelgeschichte denken, wo Petrus im Gefängnis war, das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte 12. Petrus hat gewusst, es geht eigentlich um Leben und Tod. Er hat gewusst, die Herrscher der damaligen Zeit haben Gefallen daran gehabt, Jünger Jesus, Nachfolger Jesus zu töten. Und mit der Absicht ist auch Petrus eingesperrt worden. Und obwohl er das gewusst hat, hat er geschlafen. Er hat ruhig geschlafen. Und das ist ein Frieden, den kann man nicht produzieren. Das kann man sich nicht gut zureden oder was auch immer. Den Frieden kann nur Gott geben. Und wir haben vor einigen Jahren, ist schon länger her, ja auch Brüder Jön aus China einmal da zu Gast gehabt und der hat uns von ähnlichen Situationen berichtet. Das heißt, das ist keine Geschichte, die vor 2000 Jahren war und jetzt nicht mehr gibt. Das gibt es auch heutzutage und wenn diese Geschichte interessiert, es gibt ein Buch, das heißt The Heavenly Man, da kann man die gesamte Geschichte nachlesen. Ich habe das Buch verschlungen, das war wirklich Apostelgeschichte, in unserer Zeit. Unglaublich, was es da zu erzählen gibt. Und dann gibt es aber noch eine zweite Sache. Sehr oft wird ja die Unwahrheit verniedlicht. Es gibt da so schöne Worte, Umschreibungen wie Notlüge oder Halbwahrheit. Und auch das ist eine teuflische Strategie, die Unwahrheit zu verharmlosen. Denn eine Notlüge ist eine Lüge und eine Halbwahrheit ist die Unwahrheit. Es stimmt nicht zusammen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und dass Gott das auch sehr, sehr wichtig ist, kann man vielleicht auch daraus ableiten, dass das 9. der 10 Gebote lautet, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Das ist so wichtig, dass es dieses Gebot in die 10 Gebote reingeschafft hat. Und das ist ein Text, den eigentlich, jeder ist zu viel gesagt, aber fast jeder kennt. Selbst Leute, die mit dem Christentum nichts zu tun haben, wenn sie die Christen angreifen wollen, dann kennen sie die 10 Gebote sicher und wissen, was da drin steht. Und mit der Unwahrheit zu arbeiten, ist ein typischer Wesenszug vom Teufel. Mit einer schön verpackten sogenannten Halbwahrheit hat er zum Beispiel die Eva verführt. Ja, er hat einfach ein Fragezeichen hinten dran gesetzt, ein bisschen was dreht. Und Jesus ist ja der Situation auch konfrontiert gewesen. Wir gefastet hat, in der Wüste war, hungrig war und der Teufel ihn versucht hat. Aber Jesus hat dann darauf geantwortet, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In Johannes 14,6. Das heißt, diese Wahrheit, mit der wir uns umgürten sollen, ist ein direkter Verweis auf Jesus. Das heißt, Jesus soll uns umgeben, wir sollen uns in Jesus Gegenwart geben und dann ist die Wahrheit ein integraler Bestandteil von unserem Leben. Und im Bild des Kriegers ist der Gürtel dazu da, den Brustpanzer der Gerechtigkeit an der richtigen Stelle zu halten. Habe ich nachgelesen, habe ich nicht gewusst, bin kein Soldat, nie einer gewesen, aber es ist eben zu nachlesen, dass dieser Gürtel den Brustpanzer hält und andererseits auch hilft, das Wort, sprich das Schwert Gottes zu tragen. Und damit möchte ich zum zweiten Punkt kommen, zum Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und bildlich gesprochen ist dieser Brustpanzer ein wichtiges Element der Verteidigung und schützt die sehr verletzbaren Organe, inneren Organe wie Herz, Lunge, Niere, alles, was irgendwie ungeschützt oder schlecht geschützt ist vom Natürlichen her. Und Otto hat ja letzte Woche auch über Matthäus 6,33 gepredigt. Und da ist ja auch darum gegangen, zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit zu trachten. Das heißt, die Gerechtigkeit Gottes Reiches, der Brustpanzer. Das heißt, wenn wir zuerst nach dieser Gerechtigkeit trachten, dann wollen wir uns ja auch mit diesem Brustpanzer schützen. Auch da stellt sich die Frage, was ist Gerechtigkeit? Und das Internet gibt ja zu allem eine Definition her, auch dazu. Und eine der Definitionen, die ich gefunden habe, lautet folgendermaßen. Gerechtigkeit ist ein Konzept, das sich auf moralische, ethische und rechtliche Prinzipien bezieht, die darauf abzielen, jedem das zukommen zu lassen, was ihm zusteht oder gebührt. Es beinhaltet Fairness, Ausgewogenheit und Ehrlichkeit in menschlichen Beziehungen und Handlungen. Das klingt ja gut, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich oder andersrum, wenn ein kleines Kind immer bekommt, was es will, und jetzt kann ich das auf mich beziehen, wenn ich immer bekomme, was ich will, ich weiß nicht, ob das gut ist. Und die nächste Frage ist ja, was steht mir zu? Ist es ein Businessflug für meinen Urlaub in Neuseeland? Oder ist es vielleicht doch nur ein Fahrrad, zumindest mit prall gefüllten Reifen und einer Bremse, aber ohne Gangschaltung? Worauf habe ich Recht? Was steht mir zu? Und vor allem, wer entscheidet das? Entscheide ich, was mir zusteht, oder entscheidet jemand von euch, was mir zusteht? Also eigentlich eine sehr schwierige Definition, die sicher sehr viel Diskussion mit sich bringt. Wir leben in einem, so wie es dir mir vorher gesagt, in einem unglaublich reichen Land. Uns geht es sehr gut. Wir haben eigentlich alles, wenn nicht sogar mehr, was man braucht. Und auf der anderen Seite gibt es dann andere Länder, Menschengruppen, die wegen einer kleinen Erkältung, die sie nicht in ihrem warmen Zimmer auskurieren können, sondern im Straßengraben vielleicht auch sterben. Was sagt Gott dazu? In 1. Korinther 1, die Verse 30 und 31 steht, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das heißt, es geht bei der Gerechtigkeit nicht um mich, sondern um Gott. Und Jesus ist uns zur Gerechtigkeit gemacht worden. Und im Römerbrief 3, 25 und 26 steht, ihn, Jesus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte. Um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertigte, der aus dem Glauben an Jesus ist. Das heißt, ich bin gerecht durch Jesu Blut. Wenn ich daran glaube, dass Jesu Blut für mich vergossen worden ist und Jesus meine Sünde ans Kreuz getragen hat. Und im 1. Thessalonicher Brief, Vers 8 im 5. Kapitel, wird der Brustpanzer auch noch mit dem Glauben in Verbindung gebracht. Dort steht, wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Das heißt, wenn ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist und Gott im Zentrum meines Denkens steht, bin ich sehr gut gewappnet gegen Zweifel und falsche Lehre, die mir sprichwörtlich an die Nieren gehen können. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Ich bin gerechtfertigt durch Jesu Opfertod. Und das ist eine gute Nachricht, hätte ich gesagt. Und das bringt mich wiederum zum nächsten Punkt. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Der Missionsbefehl von Jesus ist klar und eindeutig. Es gibt verschiedene Stellen. Ich möchte euch aus dem Matthäusevangelium, aus dem 28. Kapitel, die Verse 18 und 20 vorlesen. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Also Jesus ist unmissverständlich. Er sagt, so geht nun hin. Das heißt, so geht nun hin, das widerspricht irgendwo dem Konzept des Sitzens. Das heißt, zu Hause auf der Couch ist es relativ schwierig, den Missionsbefehl auszuführen. Und ich muss raus, ich muss irgendwie in Kontakt mit anderen kommen. Aber was bedeutet das genau? Wo soll ich jetzt wirklich hingehen? Was ist jetzt konkret die Aufgabe? Auf nach Afrika? Das war so in meiner Kindheit, wenn es um Mission gegangen ist, dann war da eigentlich immer der Gedanke, das ist Afrika. Aber ich glaube, die Zeiten sind längst vorbei. Mittlerweile kommen Missionare aus Afrika und aus anderen Ländern, wo vor Jahrzehnten Missionare von Europa hingegangen sind. Jetzt kommen die Missionare von dort zurück nach Europa. Und ich denke, das ist absolut notwendig. Weil mittlerweile könnte man sagen, dass Europa, was den geistlichen Zustand anbelangt, ein sehr dunkler Kontinent geworden ist. Und das heißt, wir müssen nicht zwingend sehr weit gehen, um Mission betreiben zu können. Und das wird auch deutlich, wenn man in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 liest. Da geht es um Pfingsten und den Befehl nach Pfingsten dann. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, das heißt direkt vor der Haustür. Und in ganz Judäa und Samaria. Samaria ist im Zusammenhang mit Juda ein ganz interessanter Ausdruck. Und bis an das Ende der Erde. Und wenn ich das, was dort auf die Jünger bezogen war, jetzt für uns, die wir in Graz wohnen oder im Moment in Graz sind, bedeutet das vielleicht sowas wie ungefähr, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Graz, in der ganzen Steiermark, vielleicht sogar in Kärnten und Österreich und bis ans Ende der Erde. Ja. Also, Es gibt nichts, was davon ausgenommen ist. Und ich bin froh, dass wir viele Kärntner bei uns in der Gemeinde haben, die einen super Dienst machen. Und das inkludiert alles. Es ist nichts ausgenommen. Das bedeutet aber auch, dass wir bereit sein müssen, einfach diese gute Nachricht, von der wir gehört haben, die wir aufgenommen haben, die wir wahrgenommen haben als gute Nachricht, dass wir einfach bereit sind, darüber zu erzählen. Dass wir anderen Menschen ganz allgemein sagen, warum du hoffst, was ist deine Hoffnung, und dass wir das nicht schämen. Und so wie auch der Paulus das sagt im Römerbrief 1, 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Da haben wir wieder den Rückbezug auf die Gerechtigkeit. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und es ist sicher nichts Falsches dabei, Missionsdienste zu unterstützen. Und nächste Woche wird ja Chris Franz da sein, der so einen Missionsdienst hat. Toll, was er alles macht und unterstützenswert. Das unterbindet aber nicht oder gibt mir nicht das Recht zu sagen, okay, ich gebe jetzt dort x Euros rein und damit ist meine Mission beendet. Weil ich habe eine direkte Umgebung. Graz, Österreich, ich habe Arbeitskollegen, ich habe Nachbarn. Wer geht zu deinem Nachbar, wenn nicht du? Vielleicht bei einem der Einsätze im Park oder wie es letzte Woche war. Vielleicht trifft er dort jemand, aber du könntest ihn ganz sicher erreichen. Ja, und da braucht man kein Flugticket dazu, man braucht keine großen Ressourcen, sondern man muss vielleicht nur über den eigenen Schatten springen und sich in Erinnerung zu rufen, ich schäme mich nicht des Evangeliums, und ihm auch einmal klipp und klar ins Gesicht zu sagen, was meine Hoffnung ist. Ja. Und wir haben eine gute Botschaft. Ja, in den Nachrichten oder in den Zeitungen vor allem gibt es ja diesen Spruch, only bad news are good news. Aber wir haben good news und diese good news sind good news. Und wir leben jetzt seit langer Zeit äußerlich im Frieden bei uns in Österreich. Es gibt keine offensichtlichen, keine äußeren Kämpfe. Aber wenn ihr euch mal vielleicht ein bisschen reinversetzt in eine Kriegssituation, das geht jetzt vielleicht ein bisschen besser, wenn man aktuell hört, wie es in der Ukraine zugeht oder in Israel, was dort die Zivilbevölkerung auch an Not leidet. Vielleicht Mangel an Essen, Stromversorgung, was auch immer dazugehört. Ich kann mir das nur ganz schwer vorstellen. Und dann stellt es euch einmal vor, oder dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, wie es im Jesaja 52, 7 steht, was es bedeutet, wenn jemand kommt, wenn ein Bote kommt, der Frieden verkündigt. Denn dort steht, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu Zion sagt, dein Gott herrscht als König. Stellt euch vor, ihr seid in eurem Kriegsgebiet und auf einmal hört die Nachricht, es ist Frieden. Der Krieg ist vorbei, was das für Gefühle auslösen muss. Und in der Situation sind wir. Der Teufel kämpft gegen Gottes Reich und ganz viele Menschen leiden darunter. Und an den Auswirkungen spürt es jeder von uns. Und wir haben aber die gute Nachricht. Wir können sagen, hör zu, Gott hat den Kampf bereits gewonnen. Wir können die Gefangenschaft, mit der uns der Teufel uns festhalten will, Jesus übergeben, der hat es ans Kreuz genommen. Er hat die Krankheit besiegt. Das sind lauter gute Botschaften und absolut wert, dass wir das teilen. weil das bringt Befreiung jedem, der es annimmt. Dann als nächster Punkt ist der Schild des Glaubens. Auch das Schild ist eine Defensivwaffe, aber im Gegensatz zum Brustpanzer sehr beweglich, sehr viel agiler und kann auf Angriffe aus verschiedenen Richtungen reagieren. Aber was bedeutet der Schild des Glaubens? Wenn es um die Frage des Glaubens geht, dann muss natürlich die Definition aus dem Hebräerbrief herhalten, wo steht: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und Thomas, der ja auch sprichwörtlich als der Ungläubige bezeichnet wird, der ungläubige Thomas, er war bei der Begegnung, wie Jesus das erste Mal den Jüngern begegnet ist, nach der Auferstehung nicht dabei und hat es natürlich auch nicht glauben können, hat seine Zweifel geäußert. Und Jesus war ihm gnädig und barmherzig und ist auf seine Zweifel eingegangen und ist ihm begegnet. Und in dem Zusammenhang sagt er dann noch etwas sehr Interessantes. Johannes 20, 29. Jesus spricht zu Thomas: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ich glaube, das betrifft die meisten von uns da herin, oder? Die meisten von uns haben Jesus noch nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen. Sie haben ihn erlebt. Sie machen immer wieder Begegnungen. Und trotzdem glauben wir, dass er für unsere Schuld gestorben ist. Und Jesus hat da über uns gesprochen. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und wie kann man jetzt zu dem Glauben kommen? Oder wenn man nur einen kleinen Glauben hat, den Glauben stärken? Im Römerbrief 10,17 steht: Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort. Das heißt, das, was wir jetzt hier praktizieren, ist eigentlich, wir haben das Schild des Glaubens und sind gerade dabei, es zu polieren. Ja, wir sind gerade dabei, Gottes Wort zu betrachten und daraus steigt oder stärken wir den Glauben. Wichtig dabei ist allerdings, dass die Predigt aus Gottes Wort kommt und darauf basiert, weil sonst ist es Philosophie und leeres Geschwätz. Und deshalb möchte ich euch alle ermutigen, nehmt eure Bibeln her, kontrolliert, was ich euch da erzähle. Schaut nach, steht es wirklich so in Gottes Wort oder ist da vielleicht irgendwas missverständlich? Das heißt, Bibelstellen nachschlagen, mitlesen. Und wenn das jetzt da vielleicht zu schnell geht, mittlerweile haben wir super Tools, man kann das zu Hause nachhören, auf Pause drucken, Bibel aufschlagen, nachlesen, vielleicht die 5 Verse davor, die 10 danach zu lesen, dass man einen Zusammenhang hat. Dann kommt der Helm des Heils. Auch das ist ein Teil des Schutzes. Und klarerweise schützt es den Kopf. Und mir ist bei dem Begriff immer sofort eine Werbung aus den 80er Jahren im Gedanken. Da hat es Helme gegeben. Ich weiß nicht, wer sich an Helme erinnern kann. Und Helme hat gesagt: Wer Köpfchen hat, der schützt es. Ja. Damit wollte man die Radfahrer zum Helmtragen animieren, was heutzutage ganz normal ist. Ich möchte euch animieren dazu, einen geistlichen Helm zu tragen und eure Gedankenwelt zu schützen, ist auch ein ganz wichtiges Element. Und im 1. Thessalonicher 5, die Verse 8 und 9, steht: Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus. Das heißt, es geht darum, dass wir uns der Tatsache bewusst sind, dass Jesus uns teuer mit seinem Blut erkauft hat. Wir gehören ihm. Und wenn der Satan mit seinen listigen Angriffen kommt und die Frage reinstreut, bist du wirklich gerettet? Ist Jesus wirklich für dich gestorben? Aber das, was du gestern gemacht hast, war nicht okay. Ich glaube, du hast dein Heil jetzt verwirkt. Dann müssen wir uns bewusst sein, Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist für mich gestorben. Und er hat es aus Liebe zu uns getan und nicht, weil wir so super sind. Nicht, weil wir, wenn wir fehlerlos wären, bräuchten wir Jesus nicht. Aber wir sind nicht fehlerlos und darum brauchen wir Jesus. Und Jesus hat uns zuerst geliebt. Und dann gibt es noch das Schwert des Geistes. Ein Schwert kann man sowohl zum Verteidigen als auch zum Angreifen verwenden. Und es ist Gottes Wort, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, ich komme zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, lies in Gottes Wort. Jesus ist uns dabei auch ein Vorbild. Er hat nicht mit Satan diskutiert, sondern er hat die Angriffe von Satan mit Gottes Wort pariert. Und am Ende heißt es dann, und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er vor ihm eine Zeit lang. Ja, das war ein Etappensieg. Und wir wissen, Jesus ist ja schlussendlich doch gekreuzigt worden. Das war aber nicht die Niederlage, das war nicht dort, wo der Krieg verloren gegangen ist, sondern das war der alles überstrahlende Sieg. Nur das hat der Teufel halt zu spät gecheckt. Und im Vater Unser heißt es, unser tägliches Brot gib uns heute. Und meistens beziehen wir das auf Essen, was ja auch gut und richtig ist, aber Gottes Wort ist ja auch unsere Nahrung, das Brot des Lebens. Und bei mir, muss ich ehrlich sagen, hat es relativ lang gedauert, dass ich den Sprung gemacht habe vom Frühstücksbrot hin zum Wort Gottes. Wir haben Gottes Wort, die meisten von uns haben eine Bibel zu Hause, die meisten haben sogar viele Bibeln zu Hause. Greifst auch hin? Wie komisch ist doch der Gedanke, dass wir nur am Sonntag frühstücken. Ja. Aber bei vielen ist es so, dass sie am Sonntag in die Gemeinde gehen oder in eine Kirche gehen und unter der Woche nicht einmal sich mit Gottes Wort auseinandersetzen. Also ich muss sagen, Montag ohne Frühstück geht, weil da bin ich vielleicht vom Sonntag noch satt, aber am Dienstag brauche ich wieder was. Und Gottes Wort ist auch so, mach's dir zur Angewohnheit, lies drin, studier, verbring Zeit damit. Und für diejenigen, die tatsächlich keine Bibel zu Hause haben, wo bildlich gesprochen der Brotkorb leer ist, herzliches Beileid, aber es gibt eine Lösung, komm nach dem Gottesdienst zu mir, ich löse das Problem für dich. Das ist kein Problem. Ja. Und ich bin jemand, ich lese jedes Buch nur einmal. Also ich kann ein zweites Buch nicht ein zweites Mal lesen. Ich weiß ja, wie es ausgeht. Bei der Bibel allerdings ist es anders. Und ich habe kürzlich eine Grafik gefunden, die jetzt auch eingeblendet wird wahrscheinlich. Das zeigt, wie die verschiedenen Kapitel und Verse miteinander verknüpft sind in Gottes Wort. Es gibt Bezüge innerhalb eines Briefes oder innerhalb eines Buches. Es gibt Verknüpfungen im Alten Testament zwischen Büchern, im Neuen Testament zwischen den Briefen. Es gibt Verknüpfungen vom Alten ins Neue Testament und retour. Es ist so unglaublich vielschichtig und egal wie oft man das Buch liest, man findet definitiv jedes Mal was Neues. Und deshalb lohnt es sich einfach, in Gottes Wort zu lesen, zu studieren, sich damit auseinanderzusetzen. Das waren jetzt die verschiedenen Elemente der Waffenrüstung, aber wie setzt man die jetzt richtig ein? Auch das wird erklärt, denn es steht ja dann, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Punkte, 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 es geht dann noch weiter. Das heißt, zu jeder Zeit mit Ausdauer wachsam sein. Das heißt, und zwar für alle Heiligen. Das heißt, da ist ganz viel zum Thema Fürbitte drin. Und Krieg ist kein Spaß. Und die Waffenrüstung braucht man ja für den Krieg. Zu Hause, wenn alles, oder wenn man vielleicht von der Front zurückkehrt, braucht man ja keine Kriegsausrüstung. Aber wir befinden uns ja im Krieg. Und wie gesagt, wir haben das in unserem physischen Leben, die wenigsten von uns haben Krieg erlebt bis jetzt. Deshalb ist es vielleicht auch schwer vorstellbar, aber wenn ihr im Alten Testament lest, da gibt es so viele Berichte über Kriege. Und es gibt auch viele Berichte darüber, dass die Kriegsleute, auch wenn sie mutig waren, Angst gehabt haben, wo Gott ihnen immer wieder zuspricht, sei mutig, ich bin bei dir. Und wenn sie auf Gott gehört haben, dann gibt es unglaubliche Berichte über Schlachten, wo sie in einer absoluten Unterzahl den Feind vernichtend geschlagen haben und ihn aus dem Land vertrieben haben. Und dazu braucht man aber die ganze Waffenrüstung und wir brauchen Gottes Hilfe. Und das Gebet, das andauernde Gebet. Und der Samuel in 1. Samuel 12, 23 sagt sogar Folgendes: Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Das heißt, der Samuel bezeichnet es sogar als Sünde, aufhören zu beten. Ja, das sollte uns vielleicht auch, oder zumindest mir, eine Ermahnung sein, im Gebet viel treuer zu sein. Und es geht da vor allem eben auch um das Thema der Fürbitte, das heißt für andere einstehen. Und das ist keine Erfindung vom Neuen Testament. Und es gibt da etliche Beispiele. Zum Beispiel, Abraham bittet für Sodom und Gomorra. Er fängt an, dass er sagt, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Er hat angefangen, mit Gott zu handeln und hat gesagt, wenn es 50 Gerechte in der Stadt gibt, die willst du alle dem Erdboden gleich machen? Und Gott macht ihm dieses Zugeständnis. Und dann wird Abraham kühn und handelt Gott schrittweise runter und am Schluss sagt er, ach, zürne nicht, mein Herr, dass ich nur noch dieses Mal rede. Vielleicht finden sich ja 10 darin. Er, Gott, aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und wir wissen, es hat in der Stadt nicht einmal 10 gegeben. Und Gott ist sogar weitergegangen, wie Abraham ihn gebeten hat. Er hat Lot und seine Familie rausgerettet. Oder eine zweite Geschichte ist der Hiob. Dem Hiob ist ja wirklich schlecht gegangen. Abgesehen davon, dass er alles verloren hat, war er krank. Und dann sind die Freunde zu ihm gekommen mit den guten Ratschlägen. Und die ihm auch versucht haben, die Welt zu erklären. Und wie Gott Hiob dann wieder hergestellt hat, sagt er zu seinen Freunden, so nehmt nun 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer dar für euch selbst. Mein Knecht Hiob aber soll für euch bitten, denn nur ihn werde ich erhören, dass ich gegen euch nicht nach eurer Torheit handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Da gingen Eliphas der Temaniter und Bildad der Schuchiter und Zophar der Namatiter und machten es so, wie der Herr es ihm befohlen hatte und der Herr erhörte Hiob. Und was mich an dem Bericht so fasziniert, der Hiob war nicht eingeschnappt. Der hat nicht gesagt, ihr wart so gemein zu mir und ich bete jetzt nicht für euch. Er hat für seine Freunde gebetet und Gott hat drauf gehört. Und im Neuen Testament gibt es einen Bericht, der mir sehr gut gefällt. In Johannes 17, die Verse 15 bis 20, wobei ich lese jetzt nur 15 und 20, wo Jesus spricht, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das ist wieder eine Stelle, wo wir im Neuen Testament vorkommen. Ist dir bewusst, dass Jesus für dich gebetet hat? Er hat nicht gebetet, dass du nicht angegriffen wirst. Er hat nicht dafür gebetet, dass du in was für einem Luxus auch immer leben willst, sondern er hat dafür gebetet, dass du bewahrt wirst in all den Herausforderungen und Kämpfen des täglichen Lebens. Ja, wie gesagt, auch die Liste könnte ich noch sehr lange verlängern und würde wahrscheinlich nie fertig werden, aber ich denke, die Botschaft ist klar, wir sollen beten. Wir sollen beten für unsere Familie, für Arbeitskollegen, für Freunde und auch die nicht vergessen, die wir vielleicht gar nicht so ausstehen können. Oder die uns vielleicht ab und zu mal Prügel zwischen die Füße werfen. Auch das soll es ja geben. Aber Hiob hat auch für seine Freunde gebetet, die ihn nicht so gut getröstet haben. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Ist euch aufgefallen, dass es kein Bestandteil der Rüstung gibt, die den Rücken abdeckt? Das heißt, Flucht ist keine Option. Und Jesus hat für dich gebetet, nicht, dass du ein ruhiges Leben hast, sondern dass du im Kampf bewahrt wirst. Jesus steht bei uns. Und wir haben diese Waffenrüstung Gottes zugesprochen bekommen. Aber wir müssen uns drin einkleiden, wir müssen lernen, damit umzugehen und wir müssen sie gebrauchen. Und es mag schon sein, dass jeder einen Lieblingsbestandteil der Rüstung hat, aber alle Teile sind wichtig. Und selbst wenn das Schwert dein Liebling ist, ist es gut, wenn du umgürtet bist mit der Wahrheit und den Helm des Heils aufhast und so weiter. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich darf das Lobpreisteam nach vorne bitten und möchte zum Abschluss noch beten. Herr, und ich danke dir dafür, dass du uns ausgerüstet hast mit der perfekten Rüstung, dass wir im Kampf bestehen können. Ich danke dir dafür, Herr, dass du für uns gebetet hast. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen, um bestehen zu können, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns einfach lehrst, mehr und mehr und besser damit umzugehen. Amen.